Wir werden bei der Geburt begleitet, uns wird dabei geholfen, meistens von einer Hebamme. Die Geburt wird gefeiert, das Neugeborene wird fröhlich begrüßt. Und sterben müssen wir meistens alleine, zumindest bereitet uns keiner so richtig darauf vor. Wie geht es eigentlich mit dem Sterben? Sollte man bewusst Abschied genommen haben? Und sterben wir nicht täglich ein paar kleine Tode? Ich habe über all das mit Claudia Kardinal gesprochen, die als Sterbeamme ihre Berufung gefunden hat. Wir sprechen über den Tod von Menschen, die ihn als Erlösung empfunden haben, weil sie das Leben einfach nicht mochten. Wir sprechen aber auch über Lebensgeister, die immer wieder geweckt werden wollen. Und natürlich sprechen wir über die Trauer von Angehörigen. Wie geht man damit um, wenn ein geliebter Mensch geht? Ein sehr bewegendes, ehrliches, tiefes Gespräch ohne Schnickschnack. Ganz nach meinem Geschmack. Euch jetzt viel Spaß und viel Lebensfreude. Hallo Claudia.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Genau, wir haben schon ein bisschen gequatscht und ich habe schon abgebrochen, weil ich gemerkt habe, wir steigen sofort in die Tiefe ein. Und das finde ich immer so toll. Und deshalb habe ich gesagt, lass uns schnell vor die Mikrofone, bevor wir noch mehr die Tiefe sozusagen nach oben holen.
Und nachher alles doppelt sagen müssen.
Ja, genau. Oder vergessen. Und das wäre so schade, wenn, ja. Wenn die Leute so viel nicht erfahren. Ich habe schon eben gesagt, ich weiß so wenig über dich. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, irgendwie ahnen zu können, wer du bist. Aber vielleicht magst du dich immer einfach vorstellen.
Also, ich heiße Claudia Kardinal. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Ich liebe es, mit beiden Armen, am besten bis zum Ellenbogen, im Brotteig zu kneten. Und ich bin eine sehr begeisterte Mutter und Oma.
Schön. Ja, und ich glaube, du liebst sehr das Leben, so scheint es mir.
Ja, ja. Also das ist ja letztendlich so, sie hat mal irgendwo eine Postkarte gekriegt, da stand drauf, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot. Und das stimmt ja, ne? Das stimmt ja. Das ist ja so, dass ich denke, also ich habe jetzt nicht jeden Tag gute Laune und diese ganze Corona-Geschichte, da hatte ich jetzt gerade 4 Tage, wo ich gedacht habe, da hätte man mich so anpieksen können. Dann wäre ich sofort in Tränen ausgebrochen. Das bin ich normalerweise gar nicht. Sondern ich bin eigentlich schon so, dass ich sage, das Leben auch ein bisschen auswringen danach, wo was Absurdes ist, wo Humor drin ist.
Ja.
Ne, das wäre doch schade, wenn ich eines Tages auf dem Totenbett, bin ich ja eines Tages, auch wenn ich mir dann eingestehen muss, ich habe nicht genug gelacht, das wäre fatal. Und es wäre fatal, wenn ich sagen würde, ich habe nur so vor mich hingelebt, ich habe nichts, also was heißt Besonderes, was ist schon besonders, aber ich habe keinen Genuss gehabt.
Ja.
Das wäre fatal, das wäre ganz furchtbar, wenn ich mir das eingestehen müsste.
Claudia, worum geht es im Leben?
Ich glaube, es geht im Leben darum, dass wir einen Sinn in unserem Leben sehen, das halte ich für was ganz, ganz Wesentliches, und dass wir... Ich würde mal sagen, dass wir aus einer geistigen Dimension Ideen entwickeln und die in die Materie einflechten.
Ja, oh, das hast du schön gesagt. Da hüpft ganz viel in mir, weil ich mich sehr viel mit Kreativität beschäftige und das sehr, sehr schön finde. Du hast eben von Sinn des Lebens gesprochen. Das hört sich, glaube ich, für viele Menschen so nach groß und viel an. Muss es immer so sein?
Nee, ich gehe überhaupt nicht. Also ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt so vielleicht ist es ein bisschen ein romantisches Bild, aber wenn man jetzt so ein Bild nehmen würde, dass jemand sagt, ich stehe morgens um 5 auf, ja? Und füttere meine Kuh. Oder meine beiden Ziegen und abends, wenn ich das alles gemacht habe, was alles am Tag zu machen ist und habe noch die Radieschen gezogen und abends sitze ich da und bin zufrieden mit dem, was ich getan habe. Das kann doch ein hervorragender Sinn sein, oder?
Ja, ich finde es schon.
Und vielleicht ist das ist schon vielleicht ganz, ganz groß. Mhm. Also Präsident der USA, wer will denn das werden? Ne? Also es gibt da ja ein paar, die das wollen. Aber das muss doch gar nicht so groß sein. Ich glaube, es geht hier gar nicht um Glamour. Es geht darum, ob wir tatsächlich uns im Spiegel angucken können, ob wir sagen können, ja, im Großen und Ganzen bin ich mit mir einverstanden. Mhm. Ne? Unabhängig davon, ob mal der Falte zu doll wird oder der Bauch zu dick ist oder die Haare Corona-mäßig aussehen oder sowas. Ne? Das ist vollkommen egal.
Ja.
Sondern ich glaube, dass es darum geht, mit mir und meinem Leben und meiner Gestaltung des Lebens zufrieden zu sein und einverstanden zu sein. Mhm. Und wenn ich es nicht bin, muss ich wahrscheinlich was ändern. Ne?
Meinst du, man kann diese Weisheit, du sprichst ja mit ganz viel Weisheit, erlangen schon in den frühen Jahren? Das frage, weißt du, das ist nämlich eine Frage, die stelle ich jetzt nicht ohne Grund. Ich bin jetzt 33, ich muss kurz überlegen, 33 und ich habe das Gefühl, dass mein Leben erst mit 29 begonnen hat. Das hat mich ein paar Jahre jetzt wirklich beschäftigt und auch geärgert, weil ich das Gefühl habe, mit schlechtem Gewissen auch mir selbst gegenüber, scheiße, ich habe so viel rumgedaddelt. Ich habe so viel verplempert, weißt du, so. Ich habe so, ich habe viel in Warten verbracht, ganz viel gewartet in meinem Leben. Gewartet auf den Sommer, gewartet auf den Urlaub, auf das Wochenende, auf den Anruf von irgendeinem Typen, den ich nicht mal kenne. Es ist immer gewartet. Und die Zeit streichte dahin und so, ja.
Ich habe mal vor, ich weiß nicht genau wie lange das her ist, ich habe ein paar Jahre Religionsunterricht gegeben in der Oberstufe. Mhm. Das heißt, das war von 9. bis 12. Klasse. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, habe ich dann aufhören müssen, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe. Und die haben, die jungen Leute, die haben Fragen auf der Zunge gehabt, wo ich gedacht habe, wo sind die Fragen eigentlich geblieben 5 Jahre später? 5 Jahre später haben die sich arrangiert mit dem Leben. Ja. Und vorher hatten sie die ganze Frage nach Sinn, nach Sinn und was mache ich mit meinem Leben, hatten sie vorher auf der Zunge. Das heißt, ich glaube, das gehört zur normalen Entwicklung dazu, dass im jugendlichen Alter diese Fragen tatsächlich da sind, offen gestellt werden, auch die Frage nach Suizid, ne? nachdem kann ich selber über mein Leben bestimmen, oh, ja oder nein. Ja. Und dann kommen die in Beruf rein, arrangieren sich mit dem Leben und irgendwann wachen sie auf und denken, was ist das jetzt?
Ja.
Ne? Guck mal, und gleichzeitig.
Und dieses Aufwachen, passiert das immer durch einen Schicksalsschlag?
Nö. Nee, also das kann auch passieren. Ich habe mal in Ingolstadt bei einem sehr guten Italiener gesessen. Und bei solchen Restaurants, als die noch offen hatten, da sind ja so ganz schmale Ecken nur zwischen den Tischen. Ja. Am Nachbartisch, also ich saß da mit ein paar Freunden, am Nachbartisch sitzt ein junger Mann, der sich perfekt bewegte, perfekt ausdrückte, perfekt kommunizierte und so. Der war 30 Jahre alt. Und dann wir kamen ins Gespräch und habe ich zu dem gesagt, sagen Sie mal, Sie scheinen ja richtig gut gerne zu essen. Kochen Sie auch gerne? Und sagt er, nein, ich kann überhaupt nicht kochen. Das heißt, er hat ein ganz dickes Auto gefahren und der hat einen Vorstand von einem großen Autokonzern.
Ja.
Beraten mit 30 Jahren. Ja. Dann habe ich gedacht, Menschenskinder, was muss der für eine Biografie haben? Der muss eine Biografie haben, Abitur gemacht, sofort ein straightes Studium durchgezogen. Mm. Und dann habe ich mir den angeguckt und dann habe ich hinterher gedacht, der arme Kerl, in 10 Jahren ist der ausgebrannt.
Ja.
Und das kann vielleicht für den das Schicksalsschlag sein. Hm. Und ich gleichzeitig, glaube ich, muss man vorsichtig sein, man kann ja nicht allen Leuten einen Schicksalsschlag an den Hals wünschen, ne?
Lieber nicht. Ich muss, das tut mir leid, ich habe gerade fast ein bisschen böse aufgelacht. Aber manchmal, ich wünsche es keinem, aber ich warte bei manchen Leuten drauf. Weißt du, ich immer denke, das kann doch gar nicht so weitergehen. Irgendwann wird das so ganze platzen. Das geht doch gar nicht.
Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich bin ja viel in der Sterbe- und Trauerbegleitung aktiv tätig, ne? Also daraus besteht eigentlich quasi mein Alltag. Und dann, wenn ich sage immer, Trauernde, die so einen Schicksalsschlag erlebt haben, die wissen etwas, was der Rest der Gesellschaft nicht weiß.
Ja.
Und das könnten Lehrmeister sein, weil die sind in der Lage, die wissen, egal wie zerfetzt die sind, die wissen, was wichtig ist und was nicht.
Mhm.
Das ist letztendlich, wenn du so eine Katastrophe erlebst, ist das doch unwichtig, ob der HSV gewonnen hat oder nicht, oder?
Ja.
Oder wie die Regenwahrscheinlichkeit des nächsten Tages ist, ist völlig unwichtig. Und das wissen Trauernde. Und dann habe ich manchmal gedacht, also sage ich, es gibt Menschen, die es wissen und es gibt Menschen, die es nicht wissen. Soll ich jetzt denjenigen, die es nicht wissen, wünschen, dass sie es wissen? Das ist mit so viel Schmerz verbunden.
Ja.
So ein Schicksalsschlag. Das traue ich mich nicht, das jemandem zu wünschen. Nein. Traue ich mich nicht. Und gleichzeitig, Trauernde, sie geraten ganz schnell in die Isolation und gleichzeitig ist es so, Trauernde wissen was der Rest nicht weiß. Und das wäre für uns sehr heilsam, wenn wir das mitkriegen würden.
Meinst du, dass die Trauer, also die Trauer ist mir sehr bekannt, meinst du, die Trauer ist so eine Art Filter für das, worum es geht, für die Essenz?
Vielleicht ja, habe ich auch schon manchmal gedacht, aber weißt du was, der Preis ist sehr hoch.
Was meinst du damit genau?
Wenn du das erfährst, wenn du das erlebst, diesen Filter zwischen wichtig und unwichtig zu entscheiden und die Kostbarkeit des Lebens mitzukriegen, das kann unter Umständen bedeuten, dass dir dein Kind weg ist.
Ja.
Oder die größte Liebe deines Lebens.
Mhm.
Und das kann sehr gefährlich werden. Das kann nämlich gefährlich werden, wenn es nämlich dann keinen Halt mehr gibt und wenn mit dem Tod eines geliebten Menschen der Sinn mit abhanden kommt. Und dann wird es gefährlich.
Oh ja. Oh ja, verstehe, worauf du hinaus willst.
Ja. Mhm. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Und da habe ich unheimlichen Respekt vor. Also ich glaube, ich bin mittlerweile an so einer Stelle, dass ich denke, ich erlaube mir über alles Witze zu machen. Über alles.
Ja.
Und gleichzeitig merke ich immer, ich habe so einen Respekt vor diesem Schmerz, der mit solchen Trennungen, Abschieden verbunden ist oder mit dem verbunden ist, dass dein ganzes Leben in Scherben vor dir liegt, da habe ich einen solchen Respekt vor, da können keine Witze mehr drüber gemacht werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal eine Postkarte gehabt, die fand ich mal lustig. Da geht eine alte Frau über einen Friedhof, so ein kleiner Cartoon, und geht eine alte Frau über den Friedhof und da siehst du die Grabsteine und so und du siehst nur die Sprechblase von ihr und da steht drin, ich habe die falschen Freunde alle tot. Und die fand ich mal lustig. Und dann habe
ich
habe einen guten Freund von mir begleitet, den habe ich besucht im Tumorzentrum im UKE.
Mhm.
Und dann bin ich hingekommen zu ihm und habe ich gesagt, weißt du was, du hast mir einen Witz genommen.
Ja,
du hast mir einen Witz genommen, denn dieses Ding fand ich lustig. Und seit du hier in dieser Scheißabteilung bist, die finde ich überhaupt nicht mehr lustig.
Ja.
Und so kann das plötzlich ganz anders aussehen. Ne?
Mhm.
Und ich kann nur sagen, ich glaube, das ist das, wovor ich am meisten Respekt habe, vor diesem Schmerz.
Mhm. Der Tod ist dir ja nicht unbekannt.
Nee.
Wie bist du mit dem Tod generell in Kontakt gekommen? Also was war dein... Also man spürt ja, dass du diesen Filter, so nennen wir es jetzt mal, dass du den kennst.
Mhm.
Und was hat es dann mit dir gemacht? Und ja.
Also ich würde mal so sagen, wenn ich, als meine Tochter starb mit 6,5, hatte ich noch 2 Kinder, und zwar Anna war 5 und Johann war 2,5 Jahre alt.
Mhm.
Und wenn ich die beiden nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich nicht mehr da.
Mhm.
Weil die Sehnsucht, ich wusste nicht mehr, was ich hier überhaupt soll. Ich wusste, ne? weil mein Sinn war, ich bin ja eine begeisterte Mutter gewesen, ne? Völlig hin und weg. Aber auf jeden Fall ist es so, wenn die beiden nicht da gewesen wären, ich glaube, ich hätte sonst was kreiert und dann wäre ich nicht mehr da. Insofern, was du Filter genannt hast, ja, den kenne ich. Aber da, ich glaube, wie alt war ich? 24, glaube ich. Und Katharina war anderthalb und bekam die Diagnose Leukämie. Mhm. Und da musste ich mich unweigerlich dann mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Ne, das waren Jahre der Angst. Und als Katharina tot war mit 6,5, war komischerweise mein erster Gedanke, jetzt brauche ich nie wieder Angst zu haben.
Ah, interessant.
Das ist ja auch eine Kehrseite vom Ganzen. Gleichzeitig, ich hatte keinen Sinn mehr. Ich habe dann, wie war denn das? Ich habe dann eine medizinische Ausbildung hinterhergesetzt und bin mit 35 Jahren Heilpraktikerin geworden. Und ich habe in der Trauerzeit, also in den ersten Jahren nach Katharinas Tod, habe ich kreiert, was Trauernde so kreieren. Ne? So, ich halte Panikattacken und Herz-Kreislauf-Beschwerden für vollkommen normal, für ganz normale Trauerreaktionen.
Du hast es gerade kreieren genannt. Ich habe irgendwie gerade an Bilder malen und Skulpturen hauen gedacht. Ja, tatsächlich. Und das ist ja schon du meinst es aber eher als überlebensnotwendige körperliche Reaktion?
Oder vielleicht gar nicht überlebensnotwendig, sondern eine Reaktion, wo der Körper, der ja materiell ist, ja, seine Trauer auch ausdrückt. Ich halte das für Trauerreaktion.
Ja.
Nicht zum Überleben, sondern das im Grunde genommen, das ist ja nicht nur einfach eine seelische, ein seelischer Schmerz, sondern der Körperschmerz, der geht doch damit parallel. Der kommt ein bisschen schleppend hinterher, ne? Die Materie ist ja ein bisschen lahmarschig.
Ja,
ne?
Ja.
Und das, naja, kreieren nicht im Sinne von Kreativität. Ich glaube, wenn man in dem Moment kreativ wird, in dem Sinne,
dann bist du schon auf dem Weg der Heilung.
Bist du wieder auf dem Weg der Besserung.
Ja,
genau.
Ja.
Also ich habe auf jeden Fall dann kreiert, was Trauernde so kreieren können und bin natürlich in die Diagnostik gekommen. Und ich weiß noch, dann war so ein Arzt, der hat ein EKG bei mir gemacht und dann sagte er zu mir, nein, das ist alles in Ordnung. War denn was bei Ihnen? Ich sage, ja, meine Tochter ist gestorben. Und dann sagte er, das tut mir leid, ich schreibe Ihnen mal was auf. Das heißt, ich hatte ein Rezept mit Valium, was ich gleich zu Hause irgendwo in den Mülleimer geschmissen habe oder ins Altpapier gegeben habe. Und habe dann eine medizinische, naturheilkundliche Ausbildung hinterhergesetzt. Ich bin Heilpraktikerin geworden. Und da hatte ich meine Probleme ja auch noch. Das heißt, ich bin bei diversen Fachleuten in der Naturheilkunde gewesen. Und die haben dann je nach Sparte, in der sie tätig waren, gesagt, ja, jetzt ist Ignatia das richtige Mittel oder jetzt vielleicht ein bisschen mehr Johanniskraut nehmen und so weiter. Und ich war noch nicht fertige Heilpraktikerin. Ich habe gewusst, die Schulmedizin wie auch die Naturheilkunde, die haben richtig einen an der Klatsche. Die kommen mir, ich wusste es damals nicht so auszudrücken, heute weiß ich, dass meine Frage nach dem Sinn die Frage war.
Und nicht nach Besserung. Das,
und nicht nach, ich wollte einen Sinn haben, weil wenn ich einen Sinn habe, ist alles wieder gut.
Ja.
Und mich hat ja hier nichts gehalten. Und das war eigentlich gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, denn als ich fertige Heilpraktikerin war und ich habe seitdem meine Praxis auch, da habe ich von Anfang an gewusst, dass das nicht reicht. Wenn jemand, ich bin mittlerweile sehr ehrlich, ich habe neulich gerade ein Telefongespräch gehabt mit einer Frau, die ist 38 Jahre alt und hat ein malignes Lymphom, also eine bösartige Lympherkrankung. Dann habe ich mit ihr, die wohnte ein paar hundert Kilometer weg, das heißt, es war nur telefonisch möglich. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, die hat eine Tochter und so, und habe ich zu ihr nur gesagt, wissen Sie, was ich finde? Sie können mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber bei Ihnen hört sich alles danach an, dass Sie viel mehr Gründe zum Sterben haben als zum Leben. Was soll denn jetzt mein Auftrag sein? Sie haben schon ein malignes Lymphom, soll ich sie jetzt zum Sterben begleiten oder soll ich sie ins Leben locken? Und dann hat die Frau gesagt, sie hat nachgedacht und hat gesagt, das stimmt absolut. Es stimmt absolut und es hat ihr niemand gesagt. Ja? Das heißt, dazu gehört ja auch vielleicht die Ehrlichkeit zu sagen, ja, liebe Leute, Es sind doch nicht alle, nicht alle. Ich habe früher gedacht, dass wenn ein Kind geboren wird, jedes Kind gerne leben will. Das stimmt doch gar nicht.
Stimmt das nicht?
Nein. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn man die anguckt, ich habe früher immer gedacht, alle Kinder sind wie Pippi Langstrumpf und rennen los und sind neugierig und so weiter. Und meine Kinder, die haben sich ehrlich gesagt eher hinter meinem Rockzipfel versteckt. Die brauchten ganz lange, bevor die warm geworden sind.
Mit dem Leben.
Auch mit fremden Umgebungen. Und ich erlebe das jetzt bei zwei meiner Enkelkinder, sind Zwillinge. Die sind so unterschiedlich. Und bei der Mädel habe ich immer den Eindruck, dass die erst mal ganz lange skeptisch guckt. Und der Junge, der kommt viel leichter. Das heißt, die sind von Anfang an sind die doch unterschiedlich. Mhm. Und vielleicht ist es so gewesen, dass jemand, also würde ich mal denken, dass jemand fragt dich so vielleicht vor 10.000 Jahren, na, hast du nicht mal Lust, vielleicht so 70, 80 Jahre Erdenleben vielleicht, ne, Zahnschmerzen nehmen wir in Kauf und so weiter, ne, das nehmen wir in Kauf, hast nicht mal Lust, vielleicht eine kleine Urlaubsreise zu machen. Ja, und dann habe ich wahrscheinlich damals, vor 10.000 Jahren, gesagt, jupp, Heidi, toll, Abenteuer, hervorragend. So. Und es gibt vielleicht andere, die sagen, ja, könnte man ja vielleicht mal machen. Und die anderen sagen vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich nicht will, kann ich ja wieder umkehren.
Mhm.
Und so wie wir vielleicht tatsächlich auch auf eine Feier gehen, das ist doch auch völlig unterschiedlich.
Mhm.
Wenn ich mir mal so Gäste angucke, die einen sagen, oh, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, dahin zu gehen, ich habe sowieso Kopfschmerzen.
Ja, ja.
Und die anderen sagen, naja, Menschenskinder, die haben uns schon zweimal eingeladen, wir sind nicht hingegangen, jetzt lass uns mal, die Nächsten sagen, darauf habe ich nur gewartet, ich will endlich das Buffet leer essen. Ne? Und ich glaube, so kommen wir mit diesen unterschiedlichen, mit dieser unterschiedlichen Neugierde, ich glaube, so werden wir schon geboren.
Also Claudia, du hast gerade irgendwas angesprochen, was ich schon lange, lange, lange im Kopf habe und es mich nie getraut habe auszusprechen. Weißt du, wenn ich mir so die Tendenz angucke, wie wir über das Leben denken und sprechen und ich kenne auch einige Menschen mit Depressionen und man wirft ihnen das fast vor, dass sie keine Lust mehr haben oder dass sie kein Interesse haben am Leben. Aber ich habe wirklich schon lange gefühlt, egal was du denen anbietest, was für eine Sorte Eis, was für eine Musik, was für Düfte, was für Erlebnisse, die werden immer sagen, langweilig. Und da ist die ganze Mühe vergebens, irgendwen ins Leben zu locken, der nicht will. Ja. Also ich denke gerade tatsächlich an, weiß nicht, so an Partner, die immer so lethargisch sind, an Eltern, wo die Kinder sich abmühen, dass die Eltern wieder mehr lachen. Solche Sachen, ne?
Oder Eltern, die sich sehr bemühen, dass ihre Kinder mehr lachen und das schaffen die auch nicht.
Das ist mir noch nie begegnet, aber ja, nee, doch, ja. Gibt es auch, doch, doch.
Ja,
ja, und das ist, da hast du gerade etwas in mir angesprochen, worüber ich noch ein bisschen nachdenken muss, merke ich. Also das ist wirklich eine ganz tiefe Wahrheit.
Ja, und ich glaube, das ist so individuell. Gleichzeitig, ich glaube auch, dass du jemanden, der nicht will, den kriegst du nicht gelockt. Nein, überhaupt nicht.
Nee.
Aber probieren kann man es doch, oder?
Probieren kann man es.
Und wir müssen uns bei allen, also nehme ich jetzt zum Beispiel auch nur, wenn ich nur das Thema Suizid nehme, dann würde ich sagen, da müssen wir uns bei jedem Suizid müssen wir uns die Frage stellen, haben wir als Gemeinschaft genug getan und die Person gelockt? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, hat die Person die Lockungsangebote überhaupt gesehen?
Ah ja.
Mhm. Ne? Das ist ja immer eine Interaktion zwischen zwei verschiedenen. Und es gibt keine Garantie. Keine. gibt es nicht. Und ich fand zum Beispiel eine Sache unheimlich schön bei frühgeborenen Kindern. Das hat mir eine alte Kinderkrankenschwester erzählt. Die sagt, das ist ganz leicht, dass die aufhören zu atmen. Ja?
Ja.
Ne? Das ist sozusagen dieser Rhythmus, der ja Leben kennzeichnet. Hin und ja. her und ausatmen, ja. einatmen. Und die sagt, das passiert ganz oft. Die liegen in ihrem Brutkästchen drin und die hören einfach auf zu atmen. Und wenn du dann den Finger nimmst und steckst den da rein und streichelst nur die Fußsohlen, dann fangen die wieder an zu atmen. Mhm. Ist das nicht zauberhaft? Ich kriege jetzt mal eine Gänsehaut, wenn ich an diese ja. kleine Sequenz denke. Auch das ist Locken ins Leben.
Oh, das wäre, ja.
Und das ist so, dass ich zum Beispiel auch... es gibt so viele verschiedene Menschen, es gibt so viele einzigartige Leben. Und wenn ich, also ich habe ja viele Unterrichtsgruppen und wenn ich jetzt so daran denke, wie wir in den Gruppen damit umgehen, das finde ich teilweise sehr schön. Ich bin zum Beispiel dabei, ziemlich von Anfang an in den Gruppen aufzubauen, dass ich sage, wenn du im Leben etwas Schönes schaffen willst, dann brauchst du immer eine ganze Gemeinschaft dazu, du brauchst immer ein ganzes Dorf dazu. Weil du selber alleine schaffst das sowieso gar nicht. Und wenn du richtige Scheiße anrichten willst, brauchst du auch ein Dorf dazu. Ja?
Ist das so?
Ja, das Dritte Reich, das hat ja nicht Adolf Hitler alleine gemacht,
ja,
ne?
Ja, klar.
Das haben ja nun alle anderen mitgemacht. Das war ein riesengroßes Dorf und alle haben mitgemacht. Und das heißt, die sind mittlerweile gut dabei. Das heißt, wenn irgendwelche Katastrophen passieren, auch in den Gruppen mal, da kriegt jemand eine lebensbedrohliche Diagnose oder sowas ähnliches, die stehen ziemlich gut als Dorf da und packen alle an. Ich habe neulich die Situation erlebt, dass eine Frau aus meiner Unterrichtsgruppe eine lebensbedrohliche Diagnose bekommen hat. Und die hat innerhalb von, glaube ich, das haben die innerhalb von einer Woche selbstständig hingekriegt, brauchten mich gar nicht dazu, das fand ich toll, dass die organisiert haben, dass die betreffende Person während der ganzen Zeit ihrer Behandlung einmal in der Woche von einer aus der Gruppe, die haben mit dem Plan gemacht, einen Gruß mit einer Karte und einem kleinen Geschenk. Es geht nicht um die, wie groß das ist. Es geht um die Geste
ja.
und was da in Inhalt drin steckt. Und die hat einmal in der Woche, immer dann, wenn sie, glaube ich, Chemo gekriegt hat, hieß es sozusagen, hier hast du das, das kannst du mitnehmen, das darfst du aber erst, wenn du am Tropf liegst, auspacken. Und die hat gesagt, sie hat das alles bei sich aufgereiht. Sie hat nur gestrahlt, wenn sie nur daran dachte, dass sie an diesen Tagen des Horrors eine Freude auf jeden Fall hatte. Sowas.
Ja.
Ne? Und das muss eine Gemeinschaft gestalten. Es gibt keine Garantie, ob das klappt oder nicht. Aber es gibt einige, damit kann man jemandem klar machen, wie schön es wäre, wenn die Person bei uns bleibt. Und zwar nicht nur einfach gesagt, dahingesagt, Mensch, bleib doch noch ein bisschen. Ne? Sondern
ja, das meinst das du mit Locken.
Das
ja.
meine ich mit Locken.
Ja, verstehe. Jetzt stelle ich...
Ja, ich noch mal eben?
Ja, klar, klar.
Ich nenne das immer so, wenn eine Sterbeamme keine Lebensamme ist, kann die einpacken. Ja? Denn ein Mensch in einer Trauersituation oder ein Mensch in einer lebensbedrohlichen Situation oder sowas ähnliches, die muss man doch, eigentlich muss man die doch infizieren mit Leben, oder? Ja, und ich kann einen Menschen nur dann mit Leben infizieren, wenn ich selbst Leben, voller Leben bin, oder?
Ja, 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 ja.
Sonst klappt das nicht, sonst kann ich den Leuten sagen, Mann, du musst mal ein bisschen mehr lächeln und ich gehe hin und schmeiß mir Psychopharmaka rein, oder wie?
Ja, ja,
sondern
ja.
ich muss voller Leben sein und dann ist das möglich, jemanden mit ins Leben zu locken, jemanden vielleicht mit Leben und das heißt Begeisterung anzustecken, wie wir das normalerweise mit Schnupfen oder Corona auch hinkriegen können.
Also meinst du eher, dass wir im Grunde genommen vorleben können, als und das ist auch schon ins Leben locken?
Im Prinzip auch das, ja. Es gibt aber auch da keine Garantie, ob es ansteckt oder nicht. Aber das weißt du bei Schnupfen auch nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ja, klar.
Aber probieren, finde ich, kann man es doch, ne?
Ich stelle dir mal jetzt eine spirituelle Frage. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Entscheiden wir uns vor dem Leben für das Ankommen auf die Welt? Also, wie siehst du das generell mit der Seele oder mit dem Tod? Sind wir dann weg und schweben irgendwo im Universum? Oder sind wir, keine Ahnung, sind wir dann wirklich weg? Oder kommen wir wieder? Entscheiden wir uns bewusst für eine Familie? Also ich habe sehr viele Fragen. Aber im Sinne von, gibt es einen Ort, wo unsere Seelen gesammelt werden?
Weißt du, das finde ich ganz eigenartig, ne? Ich frage Menschen, Trauernde frage ich oft, sag mal, hat dein Mann oder dein Kind oder dein Bruder, hat er den Platz, an den er jetzt gehört, erreicht, ja oder nein? Und das Komische ist, dass die mir Antwort geben können. Ich würde mal sagen, in 80% der Fälle kriege ich von denen eine Antwort.
Wie Platz erreicht, was meinst du genau?
Wer weiß, wo wir hinkommen.
Aha.
Oder verstehst du, ich habe mich irgendwann mit der ganzen Wiedergeburtsgeschichte, habe ich mich ja viele Jahre mit beschäftigt, ne? Also ja. Ich habe auch Religion unterrichtet dann und kenne mich da schon, glaube ich, also ein bisschen aus, würde ich mal sagen, in den Religionen. Und ich habe irgendwann mich nicht mehr mit der Frage nach der Wiedergeburt beschäftigt, aus einem bestimmten Grunde.
Ja.
Und zwar ist das abhängig gewesen von meiner Tochter Katharina. Ich bin natürlich, so wie andere Leute laufen durch die Gegend und sagen, Elvis ist nicht tot. Ja? So, oder solche Grüßen oder
glaube
Michael
ich
Jackson
auch.
Oder
Elvis sowas. Ist nicht tot.
So, das glauben wir nicht. Also wenn er nicht tot ist, dann wäre er natürlich ein Naturwunder. Das heißt, wenn er nicht tot ist, könnte man vielleicht geistig, spirituell fragen, ach so, die Seele von ihm stirbt auch nicht, aber sein Körper ist mit ziemlicher Sicherheit schon von Kleinstlebewesen wieder zur Erde gemacht worden. Aber auf jeden Fall habe ich ein paar Jahre nach Katharinas Tod, habe ich mich umgeguckt, da habe ich plötzlich eine Erkenntnis gehabt und da habe ich gedacht, wenn ich eines Tages erkennen sollte, dass in einem Kinderwagen oder auf einem Spielplatz oder so ich Katharina sehe, dann klaue ich Kinder. Ja, weil die gehört mir.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hörst du sofort auf, damit dich mit der Frage zu beschäftigen. Für dieses Leben als Claudia Kardinal habe ich nur dies eine. Und um das andere können wir reden, wenn es soweit ist.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich, mit meiner Geburt habe ich was zu tun, aber ob ich alleine dafür verantwortlich bin, weiß ich nicht. Und mit meinem Tod habe ich auch was zu tun, aber dafür bin ich, außer ich mache einen Suizid oder sonst irgendwas, bin ich auch nicht alleine für verantwortlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, ich hoffe, ich tue damit niemandem gerade weh, wenn ich das sage, wir entscheiden bis zu einem gewissen Punkt, ob wir sterben oder nicht.
Genau.
Also irgendwann natürlich nicht mehr, ne? Das ist klar. Mhm. Wenn ein Krankheitsstadium zu weit fortgeschritten ist oder wir einfach alt sind oder was auch immer. Aber ich erinnere mich einfach an meine Nahtoderfahrung vor 4 Jahren. Und ich bin mir so sicher, ich habe mich entschieden, zurückzukommen. Das war eine bewusste, unbewusste Entscheidung.
Das Komische ist, ich frage alle Leute, die auf der Intensivstation waren oder alle Leute, die einen Suizidversuch gemacht haben, die frage ich, warum es nicht geklappt hat.
Ja, und? Was sagen Sie?
Und das ist ganz spannend. Das geht zwischen ganz seltsamen Phänomenen bis zu eine zutiefst Seelenentscheidung.
Ja.
Ne? Also es gibt eine ganz komische Geschichte. Da hat eine, von der Frau habe ich den Bericht auch bekommen, die hat Schlaftabletten genommen, die hat mir dann Jahre später den Bericht von sich gegeben, wie das gewesen ist. Die hat also Schlaftabletten genommen und Tabletten gegen Übelkeit und so weiter und so weiter. Und sie hat sich dann hingelegt und wollte endlich Ruhe haben. Und dann hat immer das Telefon geklingelt. Und sie ist aufgestanden, da dran gegangen, es war niemand dran. Und das passierte 5, 6, 7, 8 Mal. Das heißt sozusagen, und dann bis dann ihr Mann sie gefunden hat. Es gibt eine Geschichte, da hat eine 15-Jährige einen Suizidversuch gemacht. Und das war auch ziemlich klar, hätte ziemlich gut klappen können. Und weißt du, was dann passiert ist? Dann ist in der Wohnung ein Wasserrohrbruch gewesen und die Feuerwehr ist gekommen. Und dadurch hat sie es nicht geschafft. Ist doch komisch, ne?
Ja, das ist komisch.
Und ich habe von einer Frau, die auf der Intensivstation war, die hat gesagt, eigentlich war das alles ganz ruhig. Ich habe gemerkt, dass außerhalb von mir so ganz viel Unruhe war, ja, und so weiter. Und sie sagt, und ich glaube, sie hat sich für ein Familienmitglied, da hat sie sich entschieden und hat gesagt, ich glaube, für dieses Familienmitglied kann ich es ja noch mal ein paar Jahre versuchen. Und darüber ist sie rausgekommen. Und das ist schon eigenartig. Ja. Gleichzeitig sage ich auch, wir sind nicht alleine verantwortlich, weil gerade was Nahtodgeschichten angeht, da passiert es ja sehr häufig, dass jemandem tatsächlich auch vermittelt wird, nee, das ist zu früh, geh mal noch mal schön zurück. Ja? Also, und da weiß ich auch nicht, ist das nur von uns abhängig. Ich bin an dem Punkt, da habe ich meine Geschichte zugeschrieben, wo ich sage, das ist die Frage einer Konferenz. Wer ist dafür verantwortlich? In dem Moment, in dem jemand eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, in dem Moment, in dem jemand morgens das Haus verlässt, wovon ist es abhängig, dass ich abends zurückkomme? Das sind doch, wer ist denn dafür zuständig? Also ich selber, ich habe damit ja was zu tun mit meinem Leben. Damit hat die Natur etwas zu tun. Ja? Mhm. Ja? Die hat was damit zu tun. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eine Straße lang gehe und da fällt ein großer Ast vom Baum,
ja,
und erschlägt mich, dann hat die Natur zusammen mit dem Zufall dafür gesorgt. Mhm. Und vielleicht mit meiner Bereitschaft, dass ich gleich da bin und so weiter. Also, wen haben wir jetzt gehabt? Mich selbst. Wir haben die Natur, wir haben den Zufall, also das Schicksal. Das Leben hat was damit zu tun, der Tod hat was damit zu tun und möglicherweise eine göttliche Dimension.
Ja.
Das heißt, das ist eine, dass ein Tod oder dass ein Leben zustande kommt, hat etwas mit 6 verschiedenen Instanzen zu tun. Und mit denen machen wir viel zu wenig. Mhm. Denn wir denken die ganze Zeit, gerade bei Krankheit, da denken wir, dass die Ärzte dafür zuständig sind? Die haben damit doch gar nichts zu tun. Also die können ihre Hilfestellung leisten und ihre Unterstützung leisten, aber wenn eine Pflanze nicht den Lebensfunken nimmt, da kannst du so viel Wasser reingießen, wie du willst, die geht ein. Das heißt, dieser Funken, dieses Ja,
ja,
gehört mit dazu. Und ich habe einige Menschen erlebt mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, wo ich nur manchmal noch sagen kann, also das ist ja eigentlich nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, jetzt eigentlich ist das doch völlig, völlig unwahrscheinlich, dass du überhaupt noch da bist. Wie hast du das denn hingekriegt? Mhm. Und andere erlebe ich, die schwupps sind sie weg. Ganz schnell.
Aus dem Nichts, ja.
Und das sind Sachen, das sind Rätsel, die und offene Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Da müssten wir die Konferenz zu ranholen. Mhm. Da müssten wir eine göttliche Dimension befragen. Da müssten wir das Leben befragen, den Tod befragen, das Schicksal befragen, die Natur befragen.
Können wir das?
Ja, das kann man. Das geht.
Ja, das geht. Antworten die immer?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie immer antworten. Das ist natürlich jetzt was sehr Privates, was ich erzähle, was tue ich. Du hast mich ja vorhin gefragt, ob es was gibt, was du nicht fragen sollst. Und da habe ich gesagt, nee, und deswegen erzähle ich es einfach. Vor 2 Jahren ist mein Mann gestorben. Und ich habe in der Zeit, der war sehr krank, wir waren auch nur ein knappes Jahr verheiratet, der war sehr krank. Und da bin ich in der Zeit, als er schon krank war, als wir sozusagen so zusammengekommen sind, da bin ich nicht bewusst, aber auf irgendeine Art und Weise habe ich die ganze Zeit mit diesen Instanzen zusammengearbeitet.
Ah ja.
Und da ist erst nach seinem Tod die Geschichte auch draus geworden. Aber ich habe hinterher nämlich festgestellt, dass ich die ganzen Monate und Monate und Monate immer mit den Instanzen zugange war. Und ich hatte eigentlich nur ein Anliegen. Ich habe das Anliegen gehabt, möge es leicht werden.
Für ihn oder für dich?
Für alle. Mhm. Und das hat sich absolut erfüllt.
Das ist schön.
Das heißt, insofern kann ich ja nur sagen, ja, mit denen kann man zusammenarbeiten.
Ja, das erfordert so viel Vertrauen. Vertrauen und die Öffnung für die Weisheit. Also für die Intuition, weil weißt du, wenn ich nur im Kopf agiere, und das tun die meisten Menschen, dann kann ich mit niemandem zusammenarbeiten, wenn du weißt, was ich meine.
Auf jeden Fall nicht mit so einer Instanz.
Genau.
Weißt du, ich hänge gerade an meinem nächsten Buch dran und da habe ich gerade eine Kleinigkeit zum Thema Isolation geschrieben.
Ja.
Und da habe ich was ganz Spannendes gefunden über Caspar Hauser.
Mhm.
Ist dir ein Begriff, Caspar Hauser? Das ist im 1828, glaube ich, ist der als 16-Jähriger aufgefunden worden in Nürnberg. Und der war Zeit seines Lebens wahrscheinlich völlig isoliert. Der soll nur ein Holzpferd zum Spielen gehabt haben. Der hat überhaupt keine Menschen um sich gehabt. Der hat nur was zu essen hingeschoben gekriegt. Und da haben die Auswirkungen ja, untersucht, doch, was doch, Isolation doch. Mit sich bringt.
Ja.
Und auf jeden Fall habe ich dann eine Sache gefunden. Der war bei einem Mann in Nürnberg und der hat ihm Lesen, Schreiben, Rechnen beigebracht.
Mhm.
Und der hat gesagt, je mehr, der war auch gelehrig, und je mehr dieser Caspar Hauser gelernt hat, desto stetiger gingen seine übernatürlichen Kräfte zurück. Spannend, ne?
Wundert mich überhaupt nicht.
Nee, mich auch nicht. Das heißt, weißt du, das ist ja das, was ich ganz häufig erlebe, dass wir haben hier eine Gesellschaft, wir haben den Verstand an erster Stelle.
Mhm.
Und sämtliche Schulen haben den Verstand an erster Stelle. Die Universitäten haben den Verstand an erster Stelle. Und dann erlebe ich das manchmal auf so eine berührende, schöne Art und Weise, dass irgendein Gymnasiallehrer, Mathematik oder sonst irgendwas für ein Fach kommt zu mir und sagt, und wissen Sie was, als meine Mutter beerdigt wurde, da hat doch der Pastor gerade das und das gesagt. Und wissen Sie was, in dem Moment fiel auf den Sarg, da wo ihr Kopf ist, da fiel ein Sonnenstrahl drauf. Ist das nicht zauberhaft?
Mhm.
Und dann wird plötzlich etwas, was überhaupt keinen Zusammenhang hat, in Zusammenhang gezogen, wo jeder normale, verstandesmäßige Mensch sagen würde, jetzt fängt er an zu spinnen.
Ja, ich verstehe es total.
Das sind die Kleinigkeiten.
Ja.
Oder was ich manchmal auch so nett finde, ist, wenn ich dann sehe, so bei allen, die sagen eigentlich, sie sind sehr verstandesmäßig drauf, ja, und haben einen kleinen Glücksbringer im Rucksack hängen. Komisch, ne?
Was ich manchmal so beobachte und wirklich schade finde, ist, wie ganz viele Leute sich so richtig sträuben gegen die innere Weisheit.
Ja.
Und das macht mich traurig. Also ich kenne das aber auch. Es ist ein bisschen jetzt gelogen, weil früher ging es mir genauso. Ich habe wirklich mein Herz bewusst zugemacht und ab jetzt nur noch funktionieren und ab jetzt zeige ich es allen und bin sehr in der Wut gewesen. Und jetzt, also es hat mich sehr viel Arbeit gekostet, innere Arbeit, dass ich mein Herz und meine Intuition öffnen konnte. Und seitdem sehe ich aber diese ganze Verkopfung in der Gesellschaft. Und das finde ich so schade. Ich habe eine Schwester, sie ist fast 14. Und selbst sie, als sie noch kleiner war, so 8, 9, da hat sie immer so erzählt von Vision, von Körperempfindung. Und das macht sie nicht mehr. Und ich versuche ihr Sachen näher zu bringen, aber ich merke, dass sie zumacht. Sie geht auf Distanz. Alles, was mit Intuition zu tun hat, weg. Und das macht mich total traurig, muss ich zugeben, weil ich glaube, wir könnten noch viel mehr bewegen und den Fluss in uns und um uns herum steuern, wenn wir offen dafür wären. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, das näher in die Gesellschaft bringen können, außer es selbst zu leben.
Das würde ich auch sagen. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, dass du möchtest, dass deine Schwester sich anders verhält, ne?
Ich möchte, dass sie nicht so dumm ist wie ich in diesem Alter. Ich möchte, dass sie klüger ist. Ich möchte, dass sie den Zugang schneller findet zu sich selbst und nicht die ganze...
Vergiss es. Vergiss es. Du weißt, verstehst du, das ist das Gleiche, als du so drauf warst, wenn jemand dir da gekommen wäre, was hättest du denn gemacht? Und jetzt die Augenbrauen, jetzt die Augen hochgezogen, ja, und hättest gesagt, oh, die schon wieder
nervt. Ja, ja, hätte ich.
Das heißt, es ist...
Oh Mann.
Ja, vergiss es, das wird nichts.
Ja, sie muss die Lektion durchgehen.
Und das Ding ist, ich glaube, es geht darum, dass wir denen vertrauen.
Wem? Dem Leben?
Vielleicht dem Leben, vielleicht diesen von der Konferenz, was ich eben gesagt habe, und auch denen, die auf den ersten Blick erstmal scheinbar nicht ihr Denken erweitern. Und ich sage es extra so vorsichtig, so scheinbar.
Ja.
Vielleicht ist das momentan ein ganz großer Schutz.
Ja.
Zu sagen, so, das ist, komm hier nicht, ich bin gerade dabei, die Welt so zu begreifen, jetzt lass mich mal bitte in Ruhe. Und weil wenn man die Tür öffnet, dann bricht doch eigentlich das ganze Gebilde, was wir haben, wieder zusammen.
Mhm.
Und guck mal, ich habe das so oft erlebt, das finde ich auch ganz spannend, bei Frauen, die sehr, sehr stringent naturwissenschaftlich drauf sind.
Mhm.
Und dann haben die das erste Mal ihr Kind im Arm. Und wissen ganz genau, dass sie das größte Wunder des Lebens gerade erlebt haben. Und durch sowas, nicht nur durch einen Schicksalsschlag, oder vielleicht ist eine Geburt auch ein Schicksalsschlag, weiß man ja nicht, ne? Aber nicht nur durch einen Schicksalsschlag, sondern tatsächlich durch so ein Wunder, wenn einem das begegnet.
Mhm.
Dann öffnet sich die Tür und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, es steht doch 50-50. Es steht 50-50. Du kannst nicht beweisen, dass es keine geistige Dimension gibt, aber du kannst nicht beweisen, dass es eine geistige Dimension gibt.
Ja.
Und deswegen sage ich immer 50-50. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Ja, wer weiß.
Ist alles möglich. Ich wünsche allen, ich habe gerade was gelesen von Marcel Reich-Ranitzky, der sich so in einem Interview so über den Tod geredet hat, gesagt, ach Quatsch, denn so wie er war, da ist gar nichts, überhaupt nichts und so weiter. Ich denke immer nur, wer weiß, möge er bekommen, was er sich gewünscht hat. Ja?
Mhm.
Also wenn er sagt, das ist so und so, vielleicht möge er recht haben, bitte.
Vielleicht gibt es auch viele Wahrheiten.
Könnte sein.
Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß.
Ja, wie kann man als Angehöriger mit dem Tod umgehen, mit Trauer umgehen? Ich muss zugeben, ich habe noch nie um meinen Tod getrauert von jemand anders. Also ich war bei dem Tod meines Großvaters dabei und ich habe das als so schön empfunden. Er war morgens noch hellwach, konnte sprechen, hatte Leukämie und ist dann nachmittags eingeschlafen. Also, und ich war dabei und ich habe gedacht, so will ich auch sterben. So undramatisch, weißt du, so ohne Geschrei, ohne Leid, viel Leid, ein bisschen gelitten hat er ja. Das fand ich schön und ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, ich habe um meinen Fast-Tod mehr getrauert. Aber irgendwann wird das Thema auf mich zukommen, wenn meine Eltern, wenn die vor mir sterben. Wer weiß, was das Leben mir noch bringt. Wie kann man damit umgehen?
Also ich würde wahrscheinlich sagen, als allererstes ist das gut, mit den Instanzen einen guten freundschaftlichen Kontakt zu haben.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, das Wesentlichste. Und ich
sag mal nochmal, welche Instanzen genau?
Naja,
damit die Leser, damit die Hörer das nochmal haben.
Möglicherweise eine göttliche Dimension, das Leben, der Tod, das Schicksal und die Natur.
Mhm.
Ne? Und wenn es sowas vielleicht geben sollte, was ja nun auch teilweise reihenweise verkauft wird, also vielleicht könnte man noch einen Schutzengel mit reinnehmen, ne? Und sagen, du hast doch gesagt, du passt auf mich auf, also mach mal. Wäre eine Möglichkeit. Und gleichzeitig ist es so, dass ich sagen würde, ja, wenn es eine Seele gibt, dann habe ich doch ein Gegenüber. Und wenn es keine Seele gibt, ja, dann kann man tatsächlich einem Trauernden sagen, Klappe zu, Affe tot, Du hast also mit dem letzten Atemzug ist alles ausgelöscht und dein Kind bestand nur aus Materie. Ja, aber auf jeden Fall kann man sagen, könnte man als Trost sagen, dein Kind wird niemals Zahnschmerzen haben. Dein Kind wird niemals dritte Zähne brauchen. Dein Kind wird niemals dement werden. So, das haben wir. So, das ist das eine. In dem Moment aber, wenn ich mit Trauernden arbeite, stelle ich denen die Frage, wie ist das eigentlich? Was glaubst du eigentlich? Zerfallen wir nach unserem letzten Atemzug ausschließlich in unsere Moleküle oder auch? Wenn wir auch in unsere Moleküle zerfallen, dann gibt es ein Gegenüber. Und dann müssen wir lernen, einen Kontakt zu einer Seele zu halten. Und das, was den Schmerz dann richtig ausmacht, ist, dass du die Person, wie sie so war, nie wieder anfassen kannst.
Ja.
Riechen geht trotzdem, aber anfassen geht nicht mehr.
Mhm.
Und das nämlich oftmals den Spruch, meine beste Freundin, die kommt aus Schwaben, die sagt dazu immer, das gibt in Schwaben einen Spruch, der heißt, den schlägt dir keine Kuh weg.
Ja.
Den Schmerz schlägt dir keine Kuh weg.
Ja.
Und das reicht aber zusätzlich zu allem anderen. Mhm. Und dann tue ich mein Bestes, dass die eine lebendige Beziehung mit den Verstorbenen aufbauen können. Und es ist so, dass ich Trauernden auch sage, das kann ich denen tatsächlich versprechen. Zu allem anderen, wo ich nur sagen kann, wer weiß. Aber ich sage denen, eine Sache kann ich dir versprechen. Der Schmerz, das tut richtig weh. Das tut richtig weh und den schlägt dir keine Kuh weg. Aber eine Sache verspreche ich dir. Der Schmerz hat eine viel geringere Halbwertzeit als die Liebe. Wenn der Schmerz abgeschält ist, dann hast du das gleiche liebevolle Verhältnis und Gefühl zu dem Verstorbenen, wie du es jetzt hast. Das wird eher noch stärker. Aber der Schmerz, der ist dann schon lange weg. Und das verspreche ich Trauernden. Wo ich auch sage, das ist nicht gesagt, dass es in einem Jahr rum ist. Aber tatsächlich, die Zeit heilt auch nicht alle Wunden, definitiv nicht. Aber wenn der Schmerz durch ist, dann hast du die Liebe immer noch zu denen.
Ja.
Und unverändert. Und das kann ich mit allem, was mir heilig ist, kann ich denjenigen das ganz sicher sagen.
Was meinst du, bevor wir sterben, welche Dinge sollten wir klären? Darüber denke ich auch nach.
Also, ich denke, ich kenne viele Menschen, die aufräumen.
Ja.
Ich glaube, dass ich nicht diejenige bin, die so viel aufräumt. Ich habe meinen Kindern gesagt, wenn ich eines Tages tot bin, dann nehmt euch bitte das, was ihr schön findet. Nicht, weil ich das schön fand. Und den Rest könnt ihr in Brand stecken oder Bauhof oder sonst irgendwas machen. Sowas. Aber ich glaube, ich habe neulich eine Frau begleitet, die war so eine ganz taffe Frau. Und die hat zu mir gesagt, hat einen Hausbesuch gemacht und sagt sie, so, und was kannst du jetzt für mich tun? Fand ich eine ganz tolle, direkte Frage. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann dir eine Unterstützung dabei geben, dass du mit deinem gelebten Leben ins Reine kommst.
Mhm.
Ich kann dir eine Unterstützung dafür geben, dass du einen Abschied von deinen Lieben gestaltest. Ja? Und ich kann mit dir zusammen schon mal vielleicht das Fenster aufmachen, um eine Reisevorbereitung zu machen. Wer weiß, wo du hinkommst. Und das war toll. Die Frau hat dann gesagt, ja, das hört sich gut an. Komm, wir fangen an.
Ja, das hört sich so pragmatisch und wirklich gut an. Und weißt du, und ich glaube, das ist das auch.
Ich glaube, ja. Das ist doch das, was wichtig ist, ne?
Ja.
Also, ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Denn alles andere, und da merke ich das häufiger, wenn ich jetzt Sterbende begleite oder Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen begleite, die sind sehr viel dabei zu grübeln.
Das Leben?
Über ihr Leben, über das Leben, über den Tod und fangen an, die ganzen Monster, die kommen. die dir erzählen, wie du krepieren wirst und so. Ne? Mhm,
ja, ja.
Wie im Hollywood-Film und so. Ne? Das entspricht ja eigentlich eher nicht der Realität. Mhm. Und wenn ich da sage immer, jemand, der weiter denken kann, der kann auch weiter handeln. Und das ist mein wichtigstes Anliegen in der Begleitung. Ne? Wenn jemand also mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder auch ein Trauernder oder sowas, wenn die bei mir rausgehen und sagen, ja, jetzt weiß ich weiter, dann bin ich, oh Gott sei Dank, gut, wunderbar. Aber das ist das Wichtigste eigentlich dabei. Und das Grübeln, das Grübeln ist ja, das Wesen des Grübelns ist ja genau das, das funktioniert am allerbesten nachts um drei.
Die Wolfsstunde.
Genau. Mhm. Und da stehen die Monster bei dir am Bett und erzählen dir was vom Horror der Zukunft, mhm, und dass du selber sowieso ein Versagerin bist und so weiter. Das machen die alles. Das ist ja deren Lebensinhalt. Und wenn man, und das ist mein Anliegen zu sagen, so, wie kriegen wir das hin, dass diese Monster klein werden, verwandelt werden? Und wie können diejenigen, wie kann ich denen Unterstützung geben, dass sie vom Grübeln ins Denken kommen und ins Handeln? Ist unabhängig davon. Gestern gerade so ein Gespräch darüber gehabt, wo jemand geweint hat und sich dafür entschuldigt hat. Und da habe ich gesagt, komisch, ne? Wieso entschuldigst du dich eigentlich nicht, wenn du lachst? Das sind doch, wenn das Trauertränen sind, das sind doch vielleicht die schönsten Tränen, die wir Menschen haben.
Mhm.
Also ansonsten können wir uns ja wenig auf die Schulter klopfen. Aber wenn jemand weint aus Traurigkeit heraus oder mit jemandem anders mitweint, der traurig ist, ist doch das unterscheidet uns doch.
Von einem Baum vielleicht.
Ja, wir wissen ja nicht, ob der Baum auch weint. Das kann, ja, ich, kann, kann ich nicht sagen, ob ein Baum traurig ist oder so. Dann müsste ich die Konferenz befragen. Ne? Und die, vielleicht die Vertreterin die Natur oder sonst irgendwas.
Ja. Ja, ja. Für mich ist es wichtig, bevor ich sterbe. Also ich glaube, jetzt wird erstmal lange nichts passieren. Das spüre ich auch. Jetzt kommt so richtig das Leben oder ist schon da. Und ich glaube, ein paar Jahre habe ich jetzt erstmal Ruhe von dem Tod. Mit dem Tod. Trotzdem ist es mir ganz wichtig, aufgeräumt zu sterben. Und deshalb versuche ich, so viel es geht. Also ich übertreibe, wenn ich sage, ich stelle mich jeden Tag auf den Tod ein. Das ist zu viel verlangt, zu sagen, ich lebe, als wäre es mein letzter Tag, weil dann...
Ist anstrengend.
Ja, total anstrengend, nicht persönlich gemeint, aber da würde ich jetzt nicht dieses Gespräch über den Tod führen, sondern oder überhaupt ein Gespräch führen, sondern ich würde, glaube ich, jetzt keine Ahnung was machen. Trotzdem versuche ich, ich versuche, meine Papiere in Ordnung zu halten, weil ich das ganz schlimm finde, wenn man stirbt und die Angehörigen kommen und da ist nur Chaos.
Ja.
Das ist eine Sache. Ich versuche, meine Finanzen sauber, mhm, zu halten.
Mhm.
Und ich versuche, emotional rein wegzugehen.
Mhm.
Also ich versuche im Sinne von, ohne Groll. Die Wut ist mir sehr bekannt, weil ich bin eine sehr, emotionale Frau in der Liebe und in der Wut. Ja, ich bin sehr lebendig, sage ich immer. Und ich versuche aber trotzdem ins Bett zu gehen mit einem friedlichen Gefühl. Das ist mir persönlich irgendwie wichtig. Funktioniert nicht immer, aber meistens ist es besser geworden.
Ja, weißt du, es heißt ja, dass was dich, das heißt immer, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes.
Mhm.
Und was, mhm, dich abends vorm Einschlafen hindert oder am Einschlafen hindert, in einer anderen Dimension wird das beim großen Bruder auch so sein. Ne, das heißt sozusagen dieses, das meinte ich damit, mit dem gelebten Leben in Einklang kommen. Und wenn du sagst, ich habe nur Mist gebaut oder so, dann hast du aber auf jeden Fall daraus kannst du ein Vermächtnis hinterlassen für, mhm, andere. Ist auch möglich. Ne? Und dann weiß man nicht, ob es überhaupt ein gelebtes Leben gibt, was unnütz ist oder nicht wichtig ist oder sonst irgendwas. Ne? Ich glaube, das ist auf irgendeine Art und Weise für uns alle wichtig.
Ja.
Dass wir in diesem aufgeräumten Zustand gehen. Aber das trifft so ein bisschen das, was wir eingangs hatten, wo ich gedacht habe, wenn ich eines Tages auf dem Totenbett liege und sagen muss, dass ich habe nicht genug Freude erlebt, das wäre fatal.
Freude oder Leidenschaft, ja.
Ja, genau.
So dieses Versinken im Moment.
Und das würde zum Beispiel mit seinem Leben in Ordnung zu kommen, das würde auch wohl bedeuten, dass man diejenigen, die man ganz stark verletzt hat, dass man da einen Ausgleich schafft. Kann man ja nochmal eben machen, ne?
Da sehe ich jetzt schon die Leute, die uns jetzt zuhören, Gänsehaut bekommen, weil kann man mal eben machen, Frieden schaffen ist eine ganz große Hürde. Dazu gehört so viel Mut, so viel Selbsterkenntnis, so viel Frieden, Bereitschaft für den Frieden. Oh, dazu gehört sehr, sehr viel.
Ich nenne das immer so, dass ich sage, das mit dem Verzeihen, das ist das, was am leichtesten dahingesagt und am schwersten getan ist.
Ja, ich weiß.
Ein ganz, ganz langer Weg. Ne? Und auch da könnte man vielleicht sagen, sollte ich jemandem wehgetan haben, könnte ja sein. Ne? Was kann ich tun? Nur mal die Frage stellen. Oder sollte mir jemand wehgetan haben? Andersrum auch, ne?
Ja.
Das ist ja dieses, wo es in beide Richtungen geht. Also da denke ich auf jeden Fall, naja, da gibt es eine Menge aufzuräumen.
Ja, also Frieden ist etwas...
Wie man Krieg macht, wissen wir, ne?
Ja, ist klar. Zerstören kann man immer.
Ja.
Ist ganz einfach.
Genau, ganz genau. Ja.
Welche Menschen können zu dir kommen? Wir sprechen jetzt schon seit einer Stunde.
Oh.
Die Zeit rennt. Das ist sehr schön. Aber so langsam Richtung Ende. Gut. Aber welche Menschen können oder dürfen dich kontaktieren?
Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, habe ich noch mir nie Gedanken drum gemacht. Ich glaube, dass diejenigen, die sich bei mir melden, und dann gucken wir mal. Das habe ich noch nie eingegrenzt, sondern ich glaube, ich halte das manchmal, wenn ich Menschen begleite, ich begleite ja Menschen in Krisensituationen, wenn man das schaffen kann, einen Menschen mit einem Liebeskummer, den ja auch der Sinn abhanden kommt, ganz leicht. Wenn man das schafft, dass diejenigen bereit sind, dem Leben nochmal eine Chance zu geben, dann war das gute Arbeit.
Das heißt, der Kern deiner Arbeit, das verstehe ich jetzt erst nach einer Stunde, geht nicht nur um schwere Erkrankung oder Tod, sondern es geht um dieses Gefühl von, der Boden rutscht mir gerade weg.
Genau. Denn es ist alles sinnlos.
Ja. Genau. Und dieses Gefühl von, es wird nie mehr so sein wie vorher.
Ja.
Verstehe.
Ich war neulich, da fing das mit den Masken an, da war ich in so einem Discounter und komm da rein, da kommt eine Frau mit Maske auf mich zu und sagt sie, Frau Kardinal, das ist aber schön, dass ich Sie treffe. Ich weiß gar nicht, ich habe die ja nicht erkannt mit der Maske. Und ich war doch damals bei Ihnen, weil, also mit einem ganz schweren Ehetrennung und so weiter. Und was Sie mir gesagt haben, das hat mir so geholfen. Und ich habe da jetzt noch eine Therapie hinterher gemacht und so weiter. Und ich stehe so in meinem Leben da. Schön. Das habe ich mich so gefreut. Toll.
Schön, ne? Ja.
Und manchmal muss man was anstoßen. Ja. Anstupsen.
Ja, total. Ich hatte auch solche Menschen, die mich zumindest gehalten haben.
Gelockt.
Ja, oder zumindest ich stand am Rand und die haben mich einfach nur festgehalten, dass ich nicht noch weiter nach hinten gehe.
Ja.
Das hat schon gereicht. Kurz, damit ich mich kurz erhole und dann wieder in die Mitte gehe.
Und das ist das mit dem Dorf.
Ja.
Ist das nicht schön?
Das ist sehr, sehr, sehr schön, ja.
Ja. Und dein eigenes Ja muss aus dir selber rauskommen, ne?
Es war mir nie bewusst, das habe ich jetzt wirklich durch dich heute so gehört, dass es überhaupt möglich sein kann, dass nicht jeder ein Ja in sich trägt.
Ja.
Weil das bringt mich oft zur Verzweiflung. Wenn ich spüre, jemand, ich grabe und bin schon fast manchmal gewaltsam, aber denke, dass es liebevoll ist, wenn ich den Menschen zwinge, ins Leben zu kommen.
Kannst du gar nicht.
Das kann man gar nicht.
Ich arbeite ja sehr viel in der Suizidprävention, ne?
Ja.
Das heißt, letztes Jahr habe ich einen Vortrag gehalten an einer Schule, wo zwei Suizide passiert waren, und ich bin gleichzeitig in der Begleitung einer Frau, die suizidal ist, und dann habe ich zu der gesagt, wissen Sie was, wir haben gerade ein Gespräch gehabt, und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich schicke Ihnen jetzt mal meinen Vortrag zu. Können Sie sich ja mal durchlesen. Und dann schreibt sie mir hinterher, sagt sie, ich habe mir den Vortrag von Ihnen durchgelesen, aber was Sie gesagt haben zum Argumenten fürs Leben, das würde sie intellektuell nicht überzeugen. Und da habe ich ihr nur zurückgeschrieben, was hat denn Leben mit Intellektualität zu tun? Gar nichts.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das gehört damit rein.
Mhm.
Das gehört damit rein.
Kann jeder als Sterbeamme arbeiten? Ist auch übrigens ein weiblicher Begriff, das finde ich so irgendwie schwierig.
Die Männer, die kriegen den Begriff Sterbegefährte. Es gibt maximal 10% Männer bei uns, über 90% Frauen.
Mhm.
Ich mache mal den Verdacht, wir haben das bessere Händchen dafür.
Mhm.
Und ich habe den Verdacht, ja, das ist vielleicht wie bei Geburt auch. Dass dann sozusagen, wenn es darum geht, in die Tiefe reinzugehen,
mhm,
und jede Frage zuzulassen, vielleicht ist das unser Metier. Ne? Jetzt habe ich deine Frage, die du hattest.
Ich habe gesagt, ob das jeder machen
kann. Ach so.
Kann. Oder wo man die Ausbildung machen könnte.
Im Prinzip ja. Ich nehme in meiner Fortbildung bewusst akut Betroffene rein.
Mhm.
Ich nehme akut Trauernde rein. Ich nehme auch akut Betroffene von lebensbedrohlichen Diagnosen rein.
Mhm.
Weil das sind ganz normale Menschen in einer besonderen Lebenssituation.
Ja.
Und im Prinzip kann das jeder machen. Also ich glaube, ich finde mich nicht. Ich nehme keine Leute, die unter Drogen stehen. Und ich nehme keine Menschen, die irgendwo aus der rechten Ecke kommen.
Ja, okay.
Aus einem ganz bestimmten Grunde, weil das ist Dogmatismus. Und Dogmatismus angesichts von Leben und Tod geht nicht.
Mhm.
Denn das, was alle Menschen der Welt verbindet, ist Freude und Schmerz. Und insofern ist das ganz offen. Und jemand, der sagt, nee, aber die sind besser als die und die, das funktioniert nicht und die kann ich nicht gebrauchen bei mir.
Mhm.
Aber ansonsten, die jüngste Sterbeamme, die jemals die Ausbildung angefangen hat, war 17 Jahre alt und die älteste 84.
Oh.
Schön,
großartig.
Ne? So wirklich, eine Bandbreite.
Wirklich. Ich merke einfach jetzt, wo ich mit dir spreche, der Tod, der zieht mich einfach an. Also in seiner Schönheit, weißt du?
Ja.
Und neben dem Leben stehend.
Ja.
Und das merke ich immer wieder, wenn ich mich mit diesen Themen nur befasse, da hüpft irgendwie ein Teil in mir und ich glaube, da muss ich oder möchte ich jetzt inzwischen auch hingucken und mir überlegen, ob ich das nicht irgendwie in meine Arbeit einbauen kann, weil diese Intensität kurz vor Tod, die fasziniert mich.
Und weißt du, ehrlich gesagt, ist es ja so, dass ich denke, wann lernt man mehr über das Leben, als wenn man sich mit dem Tod beschäftigt?
Ja.
Eigentlich selten, ne?
Ja, ja, ich weiß.
Genau.
Das ist ja eben das, was mich so mit Freude auch erfüllt hat. Als ich wieder aufgewacht bin, da wusste ich,
ja.
Und jetzt beginnt Kapitel 2.
Ja, schön.
Sehr das war wirklich so ein Gefühl von, alles, was bisher war, ist nicht mehr relevant.
Ja.
Da hat sich auch viel verändert, aber das führt jetzt schon viel zu weit und das ist schon ein ganz anderes Thema und um mich geht es ja jetzt auch gar nicht, da will ich jetzt gleich dich noch ein bisschen zu ausfragen und hast du noch irgendetwas, was du den Menschen draußen mitteilen möchtest?
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.
Das ist aber schön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Bis dann.